Lago mio Gregi, das ist heute Morgen Schlag auf Schlag gegangen. Es
ja.
Sind intensive 2 Stunden gewesen.
Richtiger Prozess. Wobei ich mir überlegt habe, ich will PR-Berater.
Wieso?
Ich hänge meinen Beruf von Nagel und fange eine neue Karriere an. Offenbar hat da der PR-Berater von Vinzenz bzw. Raiffeisen 650 Franken in der Stunde können verrechnen. Mal. Für seine Beratungsdienstleistungen. Da sind wir Strafverteidiger doch ein Stückchen davon entfernt.
Also angefangen hat es mit dem Plädoyer vom Herrn Dörig.
Genau, also nach der Befragung vom Mitter hat nachher der Herr Dörig angefangen, für den PR-Berater zu verteidigen.
Ja, wie hast du das Plädoyer so grundsätzlich gefunden?
Die Thematik war spannend, wo er angesprochen hat. Offenbar ist der Herr Richterich zuerst als Zeuge befragt worden, glaube im Mai 2019. Und dann hat sich erst später, bei ihm geht es um die Privatreise nach Dubai, glaube ich, wo er nachher den Raiffeisen verrechnet hat, dass es erst nachher auftaucht, die verdachtsbegründenden Umstände, was nachher gerechtfertigt hat, gegen ihn eine Strafuntersuchung zu eröffnen und ihn dann irgendwann im Februar 20, glaube ich, als beschuldigte Person zu vernehmen.
Genau, der Rollenswitch ist etwas, was uns immer wieder untergekommt. Und durch das hat es uns natürlich auch sehr interessiert, wie jetzt da die genauen Umstände sind.
Genau, es ist ja um den echten und den unechten Rollenwechsel gegangen. Also der unechte, wenn man eigentlich schon im Zeitpunkt von der Befragung als Zeuge der Auskunftsperson genau weiss, eigentlich kommt die Person als Beschuldigungsperson in Frage. Dann müssen wir anders belehren, anders vorhalten, vor allem vorhalten, den Tatvorwurf, als wenn man beim echten Rollenwechsel im Zeitpunkt von der Befragung tatsächlich noch keine Ahnung hat von bedachtsbegründenden Umständen. Auf das beruft sich die Staatsanwaltschaft.
Jetzt einfach mal noch beim Plädoyer Dörig bleiben. Also so wie ich verstanden habe, hat es dann aber schon in der Einvernahme als Zeuge Fragen gegeben, wo der inkriminierte Sachverhalt, der jetzt angeklagt worden ist, zum Gegenstand gehabt hat. Wo mir ja dann der Herr Dörig auch gesagt hat, ja, sein Klient hätte sich nicht vorbereiten auf die Zeugeneinvernahme, auf den Sachverhaltskomplex, und das sei unfair gewesen. Jetzt, wie handhabst du das jeweils, wenn du in einer Zeugeneinvernahme bist und auf einmal merkst, es könnte entgleisen?
Guter Kollege von uns, geschätzter Strafverteidiger-Kollege von uns, hat einmal gesagt, nach dem Krieg ist jeder ein General. Also, es ist jetzt einfach, das im Nachhinein zu bewerten.
Das ist keine Kritik am Herrn Dörig,
ja.
Weil wir kennen die Umstände absolut nicht.
Ja. Und auch in der Zeugenbefragung ist es möglicherweise eben schwierig. Man kommt davon, was haben für Instruktionen. Ich weiss schon, auf welche Antworten raus willst. Ob man da möglicherweise hätte müssen intervenieren, eine Pause verlangen, das mit dem Klienten anschauen und dann die Befragung fortsetzen, sich allenfalls sogar auf ein partielles Zeugnisverweigerungsrecht zu berufen. Das meinst du damit, vermutlich?
Ja, mir geht es eigentlich nur darum zu sagen, dass selbst wenn man als Vertreter von einem Zeugen mit einer Einvernahme geht, muss man auch hoch aufmerksam sein und muss das entsprechend oder sollte es vorbereiten und halt auch umfassend.
Wobei nicht ganz klar ist sogar, ob der Herr Richterich dort überhaupt begleitet worden ist von einem Anwalt, ja, klar, an die Befragung, klar. Aber falls er begleitet worden wäre, genau.
Genau. Aber einfach auch nochmal zu sagen, dass eben auch wenn man als Zeuge einvernommen wird, dass man sich dann nicht einfach zurücknehmen kann und denken, mir kann nichts passieren.
Mir ist nicht so ganz klar, wenn die möglicherweise verfänglichen Aussagen tätigt worden sind. Es geht jetzt insbesondere darum, dass eben offenbar hat, glaub, zuerst die PR-Agentur hat zuerst die Reise gezahlt und hat das nachher weiterverrechnet im Rahmen von einer Honorarnote für Beratungsdienstleistung an die Raiffeisen. Und dort war offenbar verfänglich, dass der Beschuldigte gesagt hat in einer Einvernahme, ja, also, wenn er eine Rechnung stellt, der Raiffeisen, dann geht das schon über meinen Tisch. Und dann wird er, glaube ich, aufgehängt. Ob es das in der Zeugeneinvernahme gesagt worden ist oder später als beschuldigte Person, wissen wir nicht genau, wäre mega interessant.
Aber ich möchte nochmal sagen, das zeigt auch wieder, dass man am Anfang von einer Untersuchung auf irgendeine völlig unverfängliche Frage eine Antwort gibt, die kann einem jetzt hinten raus in völlig anderem Kontext dann um die Tore fliegen.
Darum ist es relevant, ob es als Zeugen oder Beschuldigte
genau, gesagt hat. Genau, aber das zeigt auch gerade nochmal exemplarisch, dass es eben unglaublich gefährlich ist, wenn man einfach mal Aussagen machen, ohne dass man den Sachverhaltskomplex näher umrissen weiss, was sind genau die Vorwürfe. Du kannst gar nicht abschätzen, was denn hinten raus, was deine Aussagen für eine Wirkung haben.
In dem Zusammenhang kann man sich zusätzlich fragen, wenn im Mai 2019 die Zeugeneinvernahme war und offenbar im Februar 2020 dann beschuldigte Einvernahme, was hat man vorher schon über die Vorwürfe gewusst von der beschuldigten Einvernahme? Warum hat man als Beschuldigter dann wieder Aussagen gemacht? Warum ist man dann einfach mal aufs Maul gehockt?
Genau, das wollte ich dir jetzt auch gerade noch fragen. Wenn du eben als Zeuge Aussagen machst Und nachher hast du den Rollenswitch zu der beschuldigten Person. Lässt du dann einmal deine Klienten Aussagen machen?
Natürlich, es kommt darauf an. Aber grundsätzlich ist schon grosse Vorsicht geboten. Man wird sicher mal umfassend, die Akten werden mal umfassend geöffnet werden, um beurteilen können, wie gefährlich sind die bisherigen Zeugenbefragungen gewesen. Wird man dort auf eine Unverwertbarkeit gehen, das zuerst genau anschauen, vielleicht zuerst eine Eingabe machen und sicher nicht einfach darauf losreden. Als Beschuldigte in der Meinung, man hätte sowieso nichts falsch gemacht, das kann strafrechtlich nicht relevant sein, was ich gemacht habe. Das ist sicher gefährlich.
Gut, dass wir uns jetzt nicht total in Details, in juristischen Details verlieren. Hast du noch etwas zum Plädoyer Döring oder wenn wir gerade zur Antwort von der Staatsanwaltschaft schreiten?
Ja, nur ganz kurz zwei Punkte. Der Kollege Döring dort hat angekündigt, dort Honorarnote erst im Nachhinein einreichen, offenbar mit dem Einverständnis vom Gericht. Nicht ganz ungeschickt, das geht niemand etwas an, zwingend, wie viel Anwaltshonorar tatsächlich aufgewendet worden ist. Und das andere, er hat nichts gesagt zur Strafzumessung zu möglichen. Ist dann der explizite Verzicht abgenommen worden vom Vorsitzenden mit Bezug auf die Bundesgerichtsrechtsprechung, ob das ein bewusster Entscheid ist. Stichwort Verteidiger-Dilemma. Aber inhaltlich können wir ohne Aktenkenntnisse wirklich nicht mehr dazu sagen.
Vielleicht, wenn du gerade das Stichwort Verteidiger-Dilemma aufwirfst, also es geht um die Frage, wenn du auf Freispruch plädierst, willst denn du schon etwas, falls er verurteilt würde, etwas zum Strafmass sagen, zu der Wägung vom Verschulden? Man schwächt dann ja eigentlich seine eigene Position, die auf Freispruch geht. Und das ist eben das Dilemma als Verteidiger. Sagst du schon etwas zum Strafpunkt oder nicht? Und der Herr Döring hat heute ganz klar gesagt, dazu sage ich nichts.
Genau. In der Theorie gibt es also das Schuldinterlokut, oder? Wo man trennen kann, Tatfrage und Schuldfrage. Wie machst du das ganz kurz? Erstinstanzlich nehme ich an, bei Freispruchverteidigung sagst du auch nie etwas. Wie machst du das zweitinstanzlich, wenn du nicht durchkommst mit dem Freispruch? Sagst du immer noch nichts vom Berufungsgericht?
Also ja, du hast es vorweggenommen. Erstinstanzlich würde ich auch meine Position nicht schwächen. Wenn dann aber natürlich ein erstinstanzliches Urteil hat, wo der Klient als schuldig spricht, dann bin ich der Meinung, dass ich dann sicher etwas dazu sage.
Genau, schon aus anwaltlicher Sorgfaltspflicht.
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre dann schon sehr selbstbewusst, wenn man dann nichts sagt. Ein bisschen schwieriger ist, wenn du erstinstanzlich einen Freispruch hast und du dann vor Obergericht landest und dann plötzlich gibt es dort einen Schuldspruch. Und dann hast du gar keine Veranlassung, etwas zum Schuldpunkt zu sagen. Und dann kann es vorkommen, dass du dich zu der Strafzumessung gar nie geäussert hast.
Ich finde es für die Formulierung von Parteivorträgen, von Plädoyers, fast nichts Schwierigeres, als nach einem erstinstanzlichen Freispruch, wenn die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, ein Plädoyer vorzubereiten. Mhm. Ja, total schwierig. Ja.
Gebe ich also eigentlich müssen wir es dort auch zweiteilen, dass man vorbereitet ist, wenn einem das Gericht explizit auffordert, wenn sie nichts dazu sagen, dass man dann kommt, aber nicht von sich aus selber. Dass genau. Man sich nicht wie selber schwächt, aber auf Aufforderung hin dann doch parat ist.
Quasi die Berufungsverhandlung auch schon sozusagen versteckt, in Anführungszeichen, in der Replik. Oder wenn man dann noch die Berufung erst bei der Berufungsbeantwortung oder so oder in einem späteren zweiten Parteivortrag und sagt, also zu diesen Ausführungen zum Schuld, zur Strafzumessung möchte ich noch die zwei, drei Sätze sagen.
Ja, das ist geschickt, ja. Ja, das ist super geschickt. Jetzt ist ja dieser Prozess ist eine Besonderheit gewesen, nämlich nach einem Parteivortrag von der Verteidigung hat sich sofort die Replik von der Staatsanwaltschaft angeschlossen. Wenn wir das in einem weiteren Podcast näher anschauen?
Ja, genau, da gibt es doch noch einiges zu erzählen darüber.